Da, dann aber jetzt, teilweise gibt es ja auch eben von der anderen Seite, von der rechten Seite so dieses, ja, wenn die 40% haben und dann dürfen die wieder nicht regieren, das ist undemokratisch. Nee, das ist nicht undemokratisch, weil man in Deutschland Mehrheiten bilden muss, um zu regieren. Und wenn die AfD nicht in der Lage ist, Mehrheiten zu bilden, weil niemand mit ihr koalieren will, weil sie eine Partei sind, die sich so aufgestellt hat mit ehemaligen Rechtsextremen, mit teilweise Forderungen, die eben über das hinausgehen, was alle anderen Parteien für tragbar halten, dann will eben niemand mit ihr koalieren. Dann liegt es auch nicht nur an der bösen Brandmauer, sondern irgendwie auch an der AfD.
So, liebe Wiebke, ich stelle dich wieder ganz kurz vor, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. Du bist Journalistin, kennst dich sehr gut aus im politischen Berlin, aber auch in Deutschland, hast als Wissenschaftsjournalistin für die Welt Wissenschaftsreportagen, Interviews, Geschichten geschrieben, hast für die Berliner Zeitung aber auch aus ganz Deutschland berichtet und über die Sorgen und Nöte unter anderem auch der Ostdeutschen und der ostdeutschen Politik gesprochen. Ich hatte dich schon mal als Gästin in diesem Podcast, als Gast, und wir haben über die Art und Weise, wie ich ein Interview geführt habe, diskutiert und grundsätzlich über die Rolle der Medien im aktuellen Wahlgeschehen in Sachsen-Anhalt. Und jetzt möchte ich nochmal mit dir sprechen. Und zwar ist am Sonntag die Wahl.
Genau.
Und es ist ja einiges passiert in den letzten Wochen und Tagen. Und ich will mit dir nochmal einen Blick auf diese Wahl werfen und darüber nachdenken, wie und was diese Wahlergebnisse bedeuten könnten und worauf wir uns vorbereiten müssen, ob wir uns überhaupt darauf vorbereiten müssen und die Debatten, die gerade geführt werden. Ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, auch für dich: Ulf Poscher zum Beispiel hat vor 3 oder 4 Tagen auf Instagram ein Reel hochgeladen, wo er sich mal wieder extrem lustig macht über die Leute, die jetzt Angst bekommen. Und zwar meint er damit Journalisten und Journalistinnen, wie zum Beispiel Markus Feldenkirchen, die jetzt so eine Art Solidarität aufrufen, die so eine Art Zusammenhalt, und wir müssen jetzt ist der Moment, wo wir kämpferisch werden müssen. Und darüber macht er sich lustig. Auch darüber möchte ich mit dir sprechen.
Alles klar, haben wir gesagt, welche Wahl? Haben wir gesagt, die Wahl? Man sagt inzwischen nur noch, am Sonntag ist die Wahl. Man sagt gar nicht mehr Sachsen-Anhalt dazu, oder?
Wir machen einfach, das ist so wie bei Diktatoren, wo man nur noch den Nachnamen sagt. Mhm. Trump.
Genau.
Wir meinen natürlich die Wahl in Sachsen-Anhalt. Am Sonntag, endlich. 18 Uhr. Können wir auch schon mal gleich jetzt an der Stelle sagen, Wiebke und ich werden einen Livestream dazu machen. Der beginnt um 17.30 Uhr auf Instagram und auf Patreon. Parallel.
Aha, gut zu wissen, dass er um 17.30 Uhr beginnt. Vielen Dank für die Info.
Hätte ich dir dann danach noch alles erzählt. Und wir bereiten es auch noch ein bisschen vor, damit es nicht nur wir beide sitzen da und reden, was wir da sehen, sondern wir überlegen uns da auch noch,
genau,
was.
Genau, und da können wir alle das zusammen schauen. Also nicht nur wir beide, sondern auch
alle, die Lust
Zuhörer
haben.
Ja. Hörerinnen.
Und ordnen mal ein, was da passiert, aber besprechen auch einfach alles, was uns da durch den Kopf geht an der Stelle.
Genau.
So, also Sonntag ist soweit, die Wahl in Sachsen-Anhalt. Vielleicht hast du mich begrüßt mit den aktuellsten Umfrageergebnissen. Vielleicht steigen wir damit mal ein. Was ist jetzt Stand heute, 13.30 Uhr, Mittwoch, 2. September, 3. September?
2. September. Noch 4 Tage.
Ja, 2.
Genau, ich habe gerade zu Thilo vor der Tür gesagt, dass die neueste Umfrage gesehen, und da auf meinem Twitter-Feed stand, dass die vor 12 Minuten da erschienen war, von dem Institut INSA für News. Da war die AfD jetzt wieder bei 43%.
Und was bedeutet das? Wo waren die anderen Parteien? Hast du das auch noch im Kopf? Oder?
Ja, das, nee, habe ich jetzt nicht im Kopf. CDU war wieder, glaube ich, 22 oder so. Aber man guckt ja eigentlich fast nur noch auf den AfD-Wert. Vor einer Woche oder vor ein paar Tagen waren ja alle so halbwegs schon fast erleichtert, weil die AfD in einer Umfrage bei 40% war. Und da hieß es dann schon, jetzt sinkt sie in den Umfragen, jetzt dreht sich der Wind. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Im Kleingedruckten von solchen Umfragen steht ja eigentlich immer, dass die so eine Fehlermarge von, glaube ich, bis zu 3% haben. Mhm. Also
es könnten auch 46% sein.
Ja, oder 40 oder 37. Also ja, diese Umfragen sind ja kein perfektes Abbild der Realität. Da werden halt in Sachsen-Anhalt Leute angerufen. Ich glaube, meistens so 1000 für so eine Umfrage. Und da wird versucht zu eruieren, wie die Stimmung ist. Vor manchen Wahlen lagen diese Umfragen auch schon ein bisschen mehr daneben. Also, oder Leute haben sich dann eben doch nochmal anders entschieden bei der Wahl als bei der Umfrage. Und genau.
Es gibt diesen sogenannten Wahlkabineneffekt.
Dass
man in der Wahlkabine entscheidet, ich wähle doch nochmal, was ich früher immer gewählt habe, ich traue mich doch nicht jetzt die AfD oder was anderes zu wählen.
Genau, man weiß aus der Wahlforschung auch, dass sich viele Leute wirklich auch erst am letzten Tag oder in letzter Minute entscheiden, wen sie jetzt wählen wollen.
Was würde denn 43% bedeuten für die AfD? Hätte sie damit diese Mehrheit, die sie haben möchte, um einfach zu sagen können, wir stellen den Ministerpräsidenten? Es gibt gar keine Chance aus so einem ganz brüchigen Bündnis aus Linken, CDU, Grünen und SPD.
Naja, was das bedeutet, würde auch davon abhängen, wie viele andere Parteien noch in den Landtag kommen, weil das ja so ein bisschen komplizierter ist. Man kann ja eine absolute Mehrheit der Sitze im Landtag haben, auch wenn man keine absolute Mehrheit der Wählerstimmen erreicht. Und das liegt daran, dass wir in Deutschland die 5%-Hürde haben und Parteien, die eben nicht auf 5% der Wählerstimmen kommen, nicht ins Parlament einziehen. Das heißt, deren Prozente fallen dann quasi aus der Rechnung raus. Und wenn es mehrere Parteien sind dann auch gleich mal 10 oder 15% der Wählerstimmen quasi nicht im Parlament vertreten. Und die Sitze im Parlament werden dann zwischen den Parteien aufgeteilt, die über die 5%-Hürde gekommen sind. Und da kann die AfD zum Beispiel auch mit 40% schon möglicherweise die absolute Mehrheit der Sitze erreichen. Und um den Ministerpräsidenten wählen zu können, also um Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen zu können, braucht sie die absolute Mehrheit der Sitze im Landtag. Sie haben ja schon erklärt, dass sie das nur aus eigener Kraft machen will. Also abgesehen von der Frage, ob irgendjemand mit ihr gemeinsam abstimmen würde, hat die AfD schon erklärt, wir wollen nicht, dass jemand anderes mit uns abstimmt. Und wenn wir nicht die absolute Mehrheit der Sitze haben, dann wird sich Ulrich Siegmund auch gar nicht zur Wahl stellen als Ministerpräsident dann im Landtag. Mal sehen, ob es dann dabei bleibt. Ja.
Was glaubst du, was ist die Strategie dahinter, wenn das Ulrich Siegmund sagt, ich stelle mich nicht zur Wahl, wenn ich nicht die absolute Mehrheit habe? Weil was soll das auslösen?
Also im Wahlkampf soll es natürlich erstmal noch die absolute Mobilisierung auslösen. Also wir müssen hier wirklich auf 45%, also die rufen ja auch aus, 45% plus X wollen wir haben. Und klar, ist natürlich sehr mobilisierend zu sagen, ihr kriegt mich nur, wenn ihr mich als Ministerpräsidenten wollt, dann kriegt ihr mich nur, wenn ihr mich wirklich, wirklich sicher dahin wählt. Also ja, wenn ich wirklich eine fette Mehrheit habe. Eine andere Strategie ist, oder der Gedanke dahinter ist vermutlich auch, also regieren ist ja dann doch nicht so einfach und regieren ohne eine eigene superstarke Mehrheit. Da muss man ja dann Kompromisse machen und das wirft die AfD ja den anderen Parteien die ganze Zeit vor. Also ich spreche jetzt in so einer hypothetischen Welt, wo jemand anders mit denen koalieren würde.
Meinst du, das könnte passieren? Kannst du das?
Na, das BSW hat sich ja so ein bisschen in diese Richtung bewegt oder zumindest irgendwie erklärt, also jetzt nicht, sie würden koalieren, aber sie würden sich dann irgendwie enthalten bei der dritten Abstimmung zur Wahl des Ministerpräsidenten und damit dann vielleicht, dann bräuchte der Ulrich Siegmund nur noch eine einfache Mehrheit und wäre dann gewählt. Also die haben sich da so ein bisschen ja bereit erklärt, würden vielleicht dann auch noch in Richtung einer Koalition gehen. Die Frage ist aber im Moment auch, ob das BSW in Sachsen-Anhalt überhaupt reinkommt. Also die sind auch so, schweben auch unter der 5%-Hürde im Moment rum, ja. Genau, aber klar, die AfD gibt sich natürlich absolut kompromisslos, weil sie ja auch den Kompromiss im politischen System lächerlich macht und kritisiert und immer sagt, die Leute alle verraten, also die CDU hätte ja teilweise ein gutes Wahlprogramm, aber die verraten ja dann hinterher alles, wenn sie an die Macht kommen. Und klar, aber Koalition und Kompromissfindung gehört nun mal zu unserem System dazu.
Glaubst du, sie schaffen das? Oder glaubst du, das wird nochmal so einen Wahlkabineffekt geben? Die werden bei 39, also mein Gefühl, einfach dein journalistisches Gefühl, auch deine Erfahrung aus der Berichterstattung über die Jahre. Worauf
also sie schaffen was? Sie werden auf jeden Fall die stärkste Partei.
Das steht außer Frage.
Ja. Sie schaffen die...
Wird er Ministerpräsident?
Ich halte es ehrlich gesagt eher für unwahrscheinlich, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird. Also dass die... wirklich die absolute Mehrheit erringen, also der Stimmen, der Sitz im Parlament, kann ich mir Stand heute nicht so richtig vorstellen. Also nee, ich glaube, dass der Effekt dann vielleicht tatsächlich so sein wird, dass in der Wahlkabine manche Leute doch noch sagen, naja, ich finde zwar irgendwie, dass sich in Deutschland alles ändern muss und so, aber der Ulrich Siegmund, also das ist ja auch total interessant, Ulrich Siegmund ist ja so ein Phänomen, wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen, der ist, wenn er irgendwo auftritt, dann füllen sich riesige Plätze und die Leute stehen 2 Stunden an, um ein Selfie mit ihm zu machen, aber es gab jetzt auch eine interessante Umfrage aus Sachsen-Anhalt, da wurden die Leute gefragt, wen sie denn lieber als Ministerpräsidenten hätten, wenn sie den direkt wählen könnten, und da hat jetzt Sven Schulze von der CDU doch ziemlich weit vor Siegmund gelegen, also der Wähler ist auch ein ziemlich rätselhaftes Wesen, also generell immer, der Wähler ist immer ein rätselhaftes Wesen und in Sachsen-Anhalt jetzt auch. Also ich würde eher sagen, dass sie nicht bei 43, sondern so um die 40 landen, ist ja krass genug und dass es dann nicht reicht für das, was Siegmund will. Die Frage ist nur, was dann passiert.
Also was könnte denn passieren?
Naja, irgendwie muss Sachsen-Anhalt ja regiert werden und...
Also Sven Schulze hat ja in meinem Interview gesagt, er will, dass niemand eine Mehrheit hat.
Er will, dass niemand
also
mehr
will,
hat?
Er will, dass
das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, also er hat gesagt, tatsächlich, für ihn wäre es am besten, wenn, er hat es tatsächlich, glaube ich, gesagt. Es war sein Satz, den er im Interview gesagt hat. Er möchte nicht,
ich glaube, er sagt meistens in Interviews, im Moment hat niemand eine Mehrheit. Er sagt so, das ist so sein, ja, das motiviert jetzt seinen Wahlkampf nochmal. Der sagt, wir sind in der Lage, da hat keiner die Mehrheit. Mhm. Und er meint damit, niemand könnte im Moment eine stabile Regierung bilden, weil, ja, wie gesagt, mit der AfD niemand koalieren will und die AfD ja selber auch mit niemandem koalieren will. Und auf der anderen Seite eben auch keine Mehrheit sich ergibt. Und damit will er sagen, hey Leute, das ist alles noch total offen und die Entscheidung ist noch offen. Und das stimmt in gewisser Weise auch, mhm. auch wenn die AfD natürlich weit vor ihm liegt. Aber am Ende hätte der natürlich schon gerne eine Mehrheit, also eine Mehrheit der Sitze im Landtag zumindest. Ob er die dann irgendwie hinkriegt, gemeinsam mit den Grünen und der SPD und der FDP, die vielleicht noch reinkommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die FDP reinkommt. Liegt in den Umfragen jetzt eigentlich immer unter 5%. Ja, dann hat er noch da die Linke, die ist ja die drittstärkste Partei in Sachsen-Anhalt, ist ja die Linke. Und da ist ja die CDU in diesem riesen Dilemma, dass sie so einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben, der nicht nur besagt, dass sie nicht mit der AfD koalieren oder zusammenarbeiten, sondern eben auch mit der Linken nicht.
Ist das smart? Ist das richtig von der CDU, diese Entscheidung zu haben und auch immer noch zu tragen und sehr konsequent zu folgen?
Also in ostdeutschen Bundesländern ist das jetzt, macht es die Lage für die CDU viel schwieriger. Ich meine, es gibt da Gründe dafür, aus Sicht der CDU, ja, jetzt, also aus Sicht der CDU gesprochen, gibt es Gründe dafür. Da gibt es halt viele Leute, die das sich absolut nicht vorstellen können, aus historischen Gründen und politischen Gründen und was weiß ich. Die stehen halt auch, muss man ja auch sagen, stehen ja politisch schon wirklich super weit weg von der Linkspartei. Aber im Osten macht es das natürlich alles total schwierig. Aber da haben ja auch jetzt die anderen Ministerpräsidenten, CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen, Michael Kretschmer und in Thüringen, Mario Vogt, haben ja jetzt auch in den letzten Jahren schon gezeigt, wie man da irgendwie trotzdem ein bisschen drumherum kommt, weil die regieren ja beide so mit quasi Minderheitsregierung, also in Sachsen klar mit einer Minderheitsregierung. In Thüringen haben die, glaube ich, genau die Hälfte der Stimme, aber das reicht ja nicht. Sie brauchen ja eine Stimme über der Hälfte für Beschlüsse. Und lassen sich dann auch, haben da so Mechanismen gefunden, die irgendwie nicht Zusammenarbeit mit der Linkspartei heißen, aber dann doch dazu führen, dass man gemeinsam abstimmt, um den Haushalt oder um den Haushalt zu verabschieden oder den Ministerpräsidenten zu wählen. Also die haben das schon irgendwie um diesen Unvereinbarkeitsbeschluss herum irgendwie so gedeichselt, dass sie trotzdem mit der Linken zusammenarbeiten und das wird Schulze dann auch machen müssen. Also ja.
Ist diese Wahl eigentlich wirklich so wegweisend, wie uns gerade unsere Kolleginnen und Kollegen weismachen wollen? Also wirklich die ganze Welt ist gerade in Sachsen-Anhalt. Nicht nur deutsche Medien, sondern wirklich Sky News hat ein sehr interessantes Reel vor kurzem hochgeladen mit Sigmund Sitzi, wirklich der gefährlichste Mann der Welt. Und der hat es wirklich
der geschafft. Der Welt jetzt schon, ja.
Also Deutschlands. Also. Und hat dann wirklich wie ein weltmännischer Politiker geantwortet. Ich war wirklich beeindruckt. Auf Englisch geantwortet, gesagt so, sehen Sie her. Sieht das so aus, als wäre ich der gefährlichste Mann Deutschlands? Mhm. Weil so viele Leute ihm dann in dem Moment so Autogramme haben wollten und so. Also
es ist wegweisend, es ist schon, es wäre halt zum ersten Mal, also wenn er es schaffen sollte, wäre es halt zum ersten Mal, dass die AfD jetzt in Deutschland an die Regierung käme. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ist jetzt nichts, was in anderen europäischen Ländern nicht schon passiert ist, dass Parteien, die der AfD sehr ähnlich sind, an die Macht gekommen sind, auf lokaler, regionaler Ebene oder auch im gesamten Land. Aber klar, für Deutschland wäre es schon das erste Mal. Und ich glaube, was aber jetzt so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, das ganze Land guckt wie auf so ein böses Omen, so auf diese Wahl. So, wenn das jetzt da der AfD gelingt, dann wird es ihr bald, könnte es womöglicherweise ihr überall gelingen.
Es wird ja auch in MV gelingen, es wird ja mit großer, obwohl die SPD in MV ist ja.
In Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage schon noch ein bisschen komplizierter, liegt die AfD zwar auch in den Umfragen vorn, aber die SPD ist näher dran und das mit der absoluten Mehrheit ist da wirklich nicht in Reichweite. Aber klar, die liegt da auch vorn. Und vor allem, ich glaube, was so hinter dieser Angst und so steckt, ist, die AfD liegt ja in den Umfragen zur Bundestagswahl eben auch vorn und in jeder Umfrage liegt sie ein kleines Stück weiter vorn und vielleicht wird deswegen jetzt auch so auf diese Sachsen-Anhalt-Wahl geschaut. Ja, wie so ein böses Vorzeichen für etwas, was uns dann auf größerer Ebene droht. An sich handelt es sich jetzt erstmal nur um ein verhältnismäßig kleines und bevölkerungsarmes Bundesland.
Jetzt hat, ich glaube, letzte Woche Jan-Josef Liefers in einem Podcast mit Markus Lanz, er hat ja einen eigenen jetzt und mit Markus Lanz im Gespräch ist er auch manchmal, gesagt, naja, die Leute wählen die AfD, also sinngemäß hat er das gesagt, jetzt sollen sie das mal machen da. Also was ist da unser, was mischen wir uns da ein? Ich war auch in diesem Bundesland, habe gemerkt, die AfD-Wähler, die ich da getroffen habe, also immer noch sinngemäß, die sind jetzt nette Leute gewesen, die sind gar nicht so böse. Dafür hat er sehr viel Shit bekommen, dass er das einfach so gesagt hat. Aber es ist auch eine Beobachtung, die ich ja auch gemacht habe. Ich habe auch dort mit AfD-Menschen gesprochen, habe das aber allerdings dann auch in dem Gespräch eingeordnet mit dem Parabelritter und meinte dann so, gut, wir sind weiße, heterosexuelle Männer, das ist, glaube ich, für uns einfach, dass Menschen in Sachsen-Anhalt uns jetzt nicht angehen, die AfD wählen. Wie bewerten wir beide oder wie stehst du zu dieser Hysterie, die jetzt entsteht, zu der Sagbarkeit und Bewertbarkeit von dem, was passiert? Also warum darf jetzt, also warum gibt es so viele Metadiskurse um diese AfD drumherum? Das nervt mich mittlerweile ja sogar. Der Ostdiskurs, Jan-Josef Liefers. Genau.
Also erstmal, wie hat er das denn gemeint, wir mischen uns ein? Also im Prinzip kann sich ja da niemand einmischen. Also die Leute,
das ist demokratisch sozusagen. Wenn die Leute die AfD wählen, so, wählen sie die AfD. Sagt, genau, was sollen wir da machen? So, das ist
gut, da würde ich ihm jetzt auch erstmal zustimmen. Das ist ja eine erlaubte Partei. Also es ist keine verbotene Partei. Auch in Sachsen-Anhalt ist die Partei nicht verboten. Die darf zu Wahlen antreten. Dann darf man die natürlich auch wählen. Das ist jetzt erstmal nicht per se undemokratisch, die AfD zu wählen.
Würde aber es gibt ja gleichzeitig auch dieses Aufkeimen wieder der erneuten Debatte des Verbotsverfahren. Mhm. Also auch das kommt wieder, weil die AfD eben nachweislich verfassungsfeindlich ist, rechtsextrem in Teilen, sagt man, glaube ich, ist diese richtige Formulierung.
Genau, also das ist ja die Frage, ob sie nachweislich verfassungsfeindlich ist oder nicht. Also es gibt Leute, die sagen, da liegen Indizien vor und das sollte das Bundesverfassungsgericht jetzt eben mal gründlich prüfen. Nachgewiesen ist das jetzt, glaube ich, alles noch nicht, sonst wäre sie ja schon verboten. Also wenn sie nachgewiesen verfassungsfeindlich wäre, wäre sie ja schon verboten. Das ist eben, der Nachweis soll aber mal erbracht oder geführt werden oder die Prüfung soll stattfinden. Also vielleicht muss man das alles ein bisschen so auseinandernehmen. Also ein bisschen die ganzen Ebenen so ein bisschen abschieben. So erstmal, ja, die Leute können natürlich da die AfD wählen, das ist ihr demokratisches Recht, steht auf dem Wahlzettel, sie dürfen in die Wahlkabine gehen und das da auch ankreuzen. Dann aber jetzt, teilweise gibt es ja auch eben von der anderen Seite, von der rechten Seite so dieses, ja, wenn die 40% haben und dann dürfen die wieder nicht regieren, das ist undemokratisch. Nee, das ist nicht undemokratisch, weil man in Deutschland Mehrheiten bilden muss, um zu regieren. Und wenn die AfD nicht in der Lage ist, Mehrheiten zu bilden, weil niemand mit ihr koalieren will, weil sie eine Partei sind, die sich so aufgestellt hat mit ehemaligen Rechtsextremen, mit teilweise Forderungen, die eben über das hinausgehen, was alle anderen Parteien für tragbar halten, dann will eben niemand mit ihr koalieren. Dann liegt es auch nicht nur an der bösen Brandmauer, sondern irgendwie auch an der AfD. Und die ja auch wiederum selber auch erklärt, dass sie auch nicht mit jemandem koalieren will. Also das ist ja, das ist, wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit selber erreicht, ist es absolut nicht undemokratisch, dass sie nicht regiert, weil man braucht eine Mehrheit, um zu regieren.
Dann war das eigentlich ein cleverer Schachzug von diesem CDU-Politiker aus Sachsen-Anhalt, der gesagt hat, hier ist Kohle von mir für die AfD, weil er sich dann wählbarer macht, weil er sagt, ich würde mit denen zusammenarbeiten, ihr könnt mich ruhig als CDUler wählen.
Ja, das ist natürlich so, da gibt es ein paar Leute, glaube ich, in der CDU in Sachsen-Anhalt, die diese Gedankenspiele leise oder laut spielen. Sollten wir nicht vielleicht doch mit denen irgendwie zusammenarbeiten? Aber das ist, glaube ich, also Sven Schulze will das absolut nicht. Und ich glaube, jetzt ist nicht die Mehrheitsmeinung in der CDU in Sachsen-Anhalt. Und das, glaube ich, wird wirklich nicht passieren. Obwohl es natürlich auch so ein Szenario gibt, über das Journalisten viel diskutieren könnte, eben sich ein Teil der CDU in Sachsen-Anhalt abspalten könnten, da einige Abgeordnete der CDU hinterher im Landtag sagen, ja, wir treten jetzt aus der CDU aus und gehen zur AfD oder wir sind parteilos und unterstützen die AfD. Weiß ich jetzt nicht. Das sind alles so, es macht uns natürlich jetzt allen auch so ein bisschen Spaß, über diese ganzen dunklen Szenarien zu reden und zu spekulieren, was da alles passieren könnte, weil wir es einfach überhaupt gar nicht wissen, ja. Also wir wissen nicht, was da passieren wird. Und
kann noch was passieren oder ist die Wahl für dich entschieden?
Nee, natürlich kann immer noch was passieren. Also ich glaube jetzt auch gerade, wo wir reden, reden wieder nochmal Siegmund und Schulze in irgendeinem Duell bei den Lokalzeitungen da vor Ort. Also ich habe mir das letzte Duell, das erste Duell zwischen den beiden beim MDR, letzte Woche war das, glaube ich, angeschaut. Ich fand das, da hat der Schulze das eigentlich echt gut gemacht. Der ist total ruhig geblieben und der Siegmund, der kam. Der sah gar nicht so gut aus in diesem Duell. Der war irgendwie patzig und gar nicht, der wirkt ja oft nett, charmant, aber da hat er irgendwie echt so patzig gewirkt, hat es oft nicht geschafft, sein Augenrollen zu unterdrücken. Gab es so eine Szene so relativ am Anfang, wo der Schulze gesagt hat, ja, jemand aus der AfD hätte ihn so als Flachzange bezeichnet und das fände er echt nicht in Ordnung und stimme ja vielen nicht zu, was der Siegmund will, aber er würde niemals ihn irgendwie so herablassend bezeichnen als Flachzange und wollte von Siegmund eigentlich das auch hören und der hat dann irgendwie sich in so einen total blöden Witz, ja nee, also menschlich sei jetzt würde er das nicht über Schulze sagen, aber politisch schon, aber es klang einfach arrogant und doof, ja, also und
der Schulze kann ist aber, auch nicht mehr.
Ja, der Schulze ist total ruhig geblieben, also wie der noch kann, frage ich mich ja eher, wo ja. der die Kraft hernimmt. Ja, der Sigmund, der ist so ein bisschen überdreht jetzt langsam schon, ich glaube, der Hype ist jetzt echt so groß.
Naja, stell dir mal vor, du bist dieser Mann, du bist in einer Partei, die immer verschmäht wurde, immer aberkannt wurde, auch die politische Arbeit wurde aberkannt, berechtigter oder unberechtigterweise. Ja. Und plötzlich aber bist du von nationalem Interesse und sogar weltweit.
Ja, ja, na klar.
Also das
na
muss
klar.
ja was mit dem Ego eines Menschen / Mannes machen, ja, wenn du so ja, betrachtet
genau.
wirst.
Genau, und da, also wer weiß, vielleicht, wer weiß, wie der heute da auftritt. Man, es kann immer noch was passieren, also das ist ja... Bei Wahlen kann bis zum Tag, bis 18 Uhr, glaube ich, am Wahlsonntag kann immer noch irgendwie was passieren und die Stimmung von Menschen beeinflusst. Ja.
Kann ich mir was Komisches von dir wünschen für unseren Live-Talk am Sonntag?
Mal sehen.
Du kannst auch Nein sagen. Und zwar, du hast ja erzählt, dass du mal das Porträt geschrieben hast über Sigmund. Kannst du dem mal schreiben und fragen und sagen, wir haben am Sonntag diesen Livestream und du würdest dich darüber freuen, wenn er dir noch einmal so sich selbst vergleicht mit dem Moment, als er vor 2 Jahren oder vor anderthalb Jahren einem Jahr mit dir Zeit verbracht hat und er sich jetzt einmal ganz kurz selbst betrachtet und ein Jahr später. Einfach eine Sprachi, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden, dass er dir das einfach mal schickt.
Ja, kann ich probieren, ob er das jetzt noch macht.
Ich würde das mit Schulze und diesem einen SPD-Typen, den ich getroffen habe, ich werde das auch mit denen machen, dass die mir nochmal so einen Eindruck schildern und dann können wir die abspielen in diesem Livestream.
Ja, genau, kann ich machen. Aber da wird er, ich kann mir ungefähr denken, was er sagen würde. Schauen Sie mal, wie weit wir gekommen sind. Schauen Sie doch mal, wie weit wir gekommen sind. Ich meine, die haben ja jetzt auch nochmal so einen Film veröffentlicht. Also medial machen die schon vieles echt super gut, ne?
Ja.
Und da ist es so ein Film, so, ja, man sagt ja immer, stell dir vor, dass man mit Wahlen was ändern könnte. Und jetzt ist es wirklich vielleicht fast so weit, ja. Und das ist auch so von den Bildern und so ganz, also wenn man da in dieser Richtung politisch unterwegs ist, ganz mitreißend gemacht natürlich wieder. Ja, das ist so dieses, der wird zwar sagen, wir sind unfassbar weit gekommen. Und ich meine, der ist 35 Jahre alt, der kann auch noch mal 5 Jahre warten, Ministerpräsident zu werden. Oder wie stabil auch immer die Regierung sein wird, die da irgendwie an denen vorbei zusammengebastelt wird. Vielleicht dauert es auch keine 5 Jahre, bis
vielleicht
er wieder gewählt wird. Ja, vielleicht wollen sie
das sogar. Sie noch mal diese Unruhe erzeugen. Dadurch, wir dürfen immer noch nicht mitregieren, Leute. Guckt euch das mal an. Also dieses demokratische Prinzip aushebeln, indem man sagt, so guckt euch das an. Ist das nicht ungerecht?
Ja, ja, genau. Und das kann ja auch ganz, also so, die haben ja schon so ganz leicht angefangen, jetzt so Zweifel zu streuen an der Briefwahl, ob da vielleicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht erheben die auch Wahlfälschungsvorwürfe dann
also
am Sonntag.
Das Donald Trump Playbook.
Vielleicht, also mal sehen, ne? Also vielleicht sagen, wenn sie dann plötzlich doch schlechter liegen, vielleicht sagen sie, wir wollen hier alles 100-mal neu auszählen und wir glauben es irgendwie nicht. Also die Wahlbeteiligung wird, das kann man glaube ich schon sagen, dass die richtig, richtig hoch werden wird. Also es gibt schon so Zahlen, glaube ich, zur Briefwahl, die sind jetzt schon weit über den, also da haben jetzt schon viel mehr Menschen Briefwahl gemacht als vor 5 Jahren zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, dass die extrem hoch sein wird, die Wahlbeteiligung.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass die politischen Botschaften der einzelnen Parteien nicht aus Sachsen-Anhalt so richtig rausdringen, habe ich das Gefühl. Man hört immer den Namen, der ist der gefährlichste.
Ja.
Man hört irgendwie die SPD, die ist verzweifelt. Man sieht Sven Schulze sich durch die Talkshows japsen und eigentlich nicht mehr können.
Ja.
Aber man weiß gar nicht,
wofür der steht.
Wofür alle. Also selbst die AfD hat so dieses Abschieben.
Ja.
Aber so richtig dieses Strukturverbesserung in Sachsen-Anhalt selber.
Ja.
Wenn man nicht vor Ort war als Journalist und Journalistin, kriegt man das eigentlich nicht mit. Also ich glaube nicht, dass die Leute in Bavü mitbekommen, was die Probleme in Sachsen-Anhalt gerade sind.
Weiß auch nicht, ob sie das müssen. Also das interessante wahre Frage wäre ja, ob die Wähler in Sachsen-Anhalt mitbekommen haben, wo die Politiker inhaltlich so stehen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle ganz kurz die Patreon-Werbung. Ich habe gesehen, bei Spotify steht immer wenig Werbung, was ich als Kompliment und Lob empfinde. Und ihr macht das möglich, dass dieser Podcast wenig Werbung macht und natürlich auch die Faulheit dieser Firma PicoPP2, sich um Werbekunden zu kümmern. Daran haben wir nämlich eigentlich kein Interesse, denn wir wollen diesen Journalismus möglich machen über euch. Und dass Wiebke und ich am Sonntag um 17.30 Uhr hier bei uns im Büro live gehen und mit euch über die Wahl sprechen, vor wahrscheinlich 100 Leuten, aber das ist uns egal, weil wir das auch üben wollen, das ist ein Produkt von Patreon und von euch. Deswegen an dieser Stelle werdet Patreon, alles muss raus, 3, 5 und 9 Euro und davon bezahlen wir zum Beispiel am Sonntag für Wiebke ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Ich glaube ja und leider und nicht leider, das nehme ich zurück, manchmal vielleicht ein bisschen nehme ich es nicht zurück, ist es so, dass die AfD das ja perfekt durchspielt. Eben, das hatten wir ja auch in unserem Gespräch und das hatte ich aber auch meine Beobachtung, dass die es schaffen, die Sorgen und Nöte der Wählerinnen und Wähler sofort zu erkennen und zu adressieren. Ob sie es schaffen oder nicht, steht außer Frage, wir adressieren es. Und das schaffen die anderen Parteien einfach nicht. Das haben sie nicht geschafft, das hat die SPD, Sven Schulze, sie haben es alle nicht drauf, zu sagen.
Naja, das ist ja auch viel schwerer, wenn man die ganze Zeit regiert hat und die Leute trotzdem diese Sorgen und Nöte haben. Das ist ja total schwer zu sagen, ihr habt jetzt hier so echt lange regiert, CDU, und ich habe diese Sorgen und Nöte und ach so, und jetzt wollt ihr da was machen? Das ist ja auch eine total schwere Ausgangsposition. Also die Position, die die AfD bis jetzt immer im politischen System in Deutschland hat, ist ja die allereinfachste, die man haben kann. Also so komplett draußen zu stehen, quasi für nichts mitverantwortlich zu sein und immer Attacke, Attacke, Attacke und Versprechen, Versprechen, Versprechen.
Welche Rolle, glaubst du, spielt es, dass selbst Comedians mittlerweile, ich habe seinen Namen vergessen, Florian, nee.
Der Name ist, glaube ich, egal, von diesem Comedian.
Dass so Reichweite geschaffen wird durch das ganz wirklich mittlerweile unverhohlene Bashing von Ossis, was so ein bisschen ist wie bei Manta Manta oder wie bei Go Trabigo, also da war es ja fast noch liebevolles Bashing, aber dieser Blick auf Ostdeutschland hat ein Maß an Ungerechtigkeit und Unsensibilität erreicht, bei dem ich wirklich so erstaunt bin.
Also ich würde sagen, hat wieder dieses Maß erreicht. Ich bin ja schon ein bisschen älter und wir waren ja schon ganz, ganz, also eigentlich immer so zu Wahlen im Osten oder so in diesen Gedenkwochen zwischen 3. Oktober und 9. November waren wir ja schon echt oft an diesem Punkt. Also dass Ostdeutschen Undankbarkeit und Dummheit, und ich glaube irgendwie vor einigen Jahren war das auch mal so Wolf Biermann, der gesagt hat, chronische Seelenschäden und Diktatur, irgendein CDU-Ostbeauftragter, Diktaturschäden, und also ja, das ist nicht neu, das ist jetzt wieder total hochgekocht und wird sicherlich dann am Sonntag, Montag, Dienstag nochmal richtig hochgehen, je nach Wahlergebnis. Florian Schröder heißt dieser Comedian, der hat das auch schon mal bei nach anderen Wahlen oder so gemacht. Das sind auch so, das funktioniert halt bei einer bestimmten Zielgruppe, kommt das irgendwie gut an, da ist man dann auch wieder mit im Gespräch, da machen die das halt wieder, ja. Ich bin da irgendwie so ein bisschen abgestumpft, aber ja, klar, das muss man halt muss man irgendwie so durch als Ossi. Aber manchmal denke ich, ist auch so ein bisschen so eine komische, man wehrt auch so das Dunkle und Negative so ein bisschen ab, man verlagert das in den Osten. Ich habe mir jetzt nicht ausgedacht, irgendjemand Kluges hat gesagt, dass der Osten so ein bisschen wie so eine Sondermülldeponie ist für so schlechte Gefühle in Deutschland und Ängste und alles Mögliche. Und gerade in so einer Zeit, wo eben die AfD in den bundesweiten Umfragen so weit vorne liegt und im Westen so viele Menschen sich jetzt der AfD zuwenden, da vertreibt man seine eigenen Ängste vielleicht, indem man dann nochmal ganz doll auf den Osten einhaut.
Ich überlege, ob ich Ulf Poschardt auch eine Nachricht schreibe und er soll mir mal die Frage beantworten, ob er eigentlich im Ostdeutschen seinen größten Verbündeten sieht.
Ja, Ulf Poschardt betreibt ja jetzt keinen ostdeutschen Bashing.
Deswegen?
Genau, der benutzt aber die Ostdeutschen auch. Also das machen halt jetzt viele Leute im Westen, benutzen die Ostdeutschen jetzt für ihre Punkte, die sie immer schon machen wollten oder die sie immer schon hatten. Wir sind jetzt da irgendwie so ein Argument für alles Mögliche geworden. Ich habe es nicht gesehen oder gehört, was er gesagt hat, aber irgendwie, dass wir jetzt da irgendwie Avantgarde sind.
Ich wollte gerade sagen, für ihn müsste eigentlich der Ostdeutsche Avantgarde sein.
Ja, ich glaube, irgendwie so in diese Richtung geht es. Ich verstehe jetzt auch nicht so ganz genau, warum, und ich weiß auch jetzt nicht genau, ob er sich eine AfD-Machtübernahme wünscht. Das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass Ulf Poschardt ja in einer Reihe von Männern steht, die glauben, sie gehören nicht zum Establishment, aber meinungstechnisch schon immer das Establishment waren. Also es ist jetzt das, was jetzt laut gesagt wird, was Ulf Poschardt glaubt über Meinungsfreiheit, über Migration, über Islam, ist etwas, was einfach früher nicht laut gesagt wurde. Das ist der große Unterschied.
So, aber was,
so, und jetzt ist eben, also ich kann mir kaum vorstellen, dass eine rechte CDU-Politikerin oder Politiker vor 20 Jahren gesagt hat, ach nee, da war ich noch islamfreundlich. So, das ist eher ungewöhnlich wäre das. Und jetzt ist es eben Konsens und total okay, Kritik an einer Religion frei und unreflektiert zu äußern. Es ist einfach, es wird nicht mehr sanktioniert. Du verlierst nicht mehr dein politisches Amt, du wirst nicht mehr gecancelt, wenn du das machst. Deswegen ist es jetzt noch mehr Mainstream. Also was Ulf Poschardt macht, ist einfach, und Jan Fleischer ist einfach mega Mainstream.
Ja.
Sie glauben aber, sie sind es nicht. Das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen will. Sie glauben.
Na, weil es in der Zwischenzeit halt mal so einen anderen Mainstream gab.
Ja.
Also es gab so eine Phase, wo man eben vielleicht riskiert hat, gecancelt zu werden für bestimmte Äußerungen. Ja, wo der Diskurs
verengter war, kann man ja so sagen.
Genau, also ja, er war definitiv verengter.
Ja. Aber der Diskurs, interessanterweise, ist jetzt auch wieder, also jede Bewegung verengt den Diskurs in ihre Richtung.
Aber ich finde nicht, findest du, dass in Deutschland der Diskurs so verengt ist? Dass man Dinge hier nicht mehr aus anderen Richtungen sagen darf? Glaube ich jetzt nicht,
Lass uns diesen Vibe-Shift, der gerade stattfindet, noch mehr stattfinden und dann sagst du irgendwann, also ich finde, wir müssten nochmal darüber nachdenken, wie wir mit Arbeitskräften aus dem Ausland in Deutschland umgehen sollten. Und dann wird gesagt, das kannst du nicht mehr besprechen, das kannst du nicht mehr diskutieren.
Das, weil so düster würde ich das jetzt alles
nicht. Ich möchte das einfach so düster zeichnen.
Also, so düster würde ich das jetzt.
Oder es ist noch einfacher, du kannst dir jetzt einfach mal sagen, mein Kind ist queer. Was heißt denn queer? Meinst du schwul? Also das geht ja da schon los. Das ist so, diese Art der Debatte kannst du jetzt schon nicht mehr führen. Leute trauen sich nicht mehr, ihre sexuelle Identität oder ihre Sexualität einzustehen im öffentlichen Raum in ländlichen Regionen. Das war noch nie einfach in ländlichen Regionen, möchte ich sagen. Aber ich glaube, es war schon mal einfacher, als es jetzt durch diesen rechten Vibeship ist.
Ist das so? Ich weiß nicht. Also
zumindest die Zahlen sagen es.
Ja?
Es ist mehr Gewalt gegenüber...
Aber in diesem Alltagsleben... Also ich erinnere mich schon noch echt gut an die 90er und die Nullerjahre in Ostdeutschland, auf dem Land oder in Kleinstädten, an die Angst, die man da auch oft hatte, weil so eine gewaltsame Atmosphäre herrschte, wird ja manchmal so jetzt die Baseballschlägerjahre genannt, weil da richtige aggressive Neonazi-Gruppen rumgelaufen sind, die man auch gleich erkannt hat. Und ich habe irgendwie so dunkle Haare und meine Haut ist so ein bisschen dunkler. Und ich habe da immer so gedacht, oh Gott, nicht, dass ich in deren Visier irgendwie gerate. Und Freunden von mir sind auch blöde Sachen passiert. Und ich habe eher so das Gefühl, auf so einer Alltagsebene, also obwohl die AfD überall so aufgestiegen ist und so stark ist in diesen ganzen Regionen, ist das gar nicht mehr so krass. Also ich habe auch in so einem Dorf in Brandenburg so ein Wochenendgrundstück, so eine Datsche. Und da sind auch irgendwie... homosexuelle Paare oder was weiß ich.
Ich glaube, dein Dorf ist auch nochmal, da auch nochmal eine Sonderrolle.
Ja, aber auch im Erzgebirge, wo meine Familie wohnt oder so. Ich habe also das Gefühl, dass man jetzt eher mit seinem Partner da rumlaufen konnte als vor 20 Jahren. Also ich glaube, dass ich im Alltag eigentlich eine viel größere Anerkennung oder das ist okay, das hier, und also ein schwules Paar oder so. Also ich weiß nicht, meine Wahrnehmung ist da immer so ein bisschen, dass sich im Alter eigentlich da vieles entspannt hat. Und da leben ja jetzt auch zum Beispiel selbst im Erzgebirge, wo auch die Zustimmung für die AfD extrem hoch ist, leben natürlich auch gleichzeitig viel mehr Migranten als damals. Und auch, da sieht man dann auch eben Frauen mit Kopftuch oder wirklich erkennbar Menschen mit Migrationshintergrund. Und da passiert, also in den 90er oder also das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass die das überleben, da auf dem Marktplatz zu sitzen, ohne zusammengeschlagen zu werden.
Du hast ja heute diesen interessanten Effekt, wenn du diese Menschen darauf ansprichst, ja, ich will die AfD, aber dahin sitzen ja Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete, die meine ich nicht. Das sind ja die Netten, also das sind ja, dann, du hast ja dann oft diese, also wenn du die Situation hast, dass da so eine, wie sagt man das, Schizophrenie im Prinzip der eigenen politischen Einstellung und der Wirklichkeit entspricht. Aber was ich glaube ist, und das ist der große Unterschied zu damals, während es damals in den ländlichen Regionen sehr gefährlich war, in den sogenannten Baseballschlägerjahren, es schwappt jetzt in die Städte. Also es gibt diese Querfronten, die sich bilden zwischen Aggressivität und Hass oder Homophobie. Es gibt, wenn du jetzt mal, gefühlt jeder zweite Journalistin, Streamer ist jetzt gerade in Sachsen-Anhalt und du hast ja unzählige von diesen verbalen und körperlichen Angriffen von Menschen, die ich als normale Bürgerinnen und Bürger bezeichnen würde. Es ist nicht wie früher, dass es irgendwie so der Super-Neonazi vom Dorfplatz ist mit Springerstiefeln, sondern es sind Leute mit einer Einkaufstüte,
Die pöbeln dann die Journalisten.
Die pöbeln, die sagen schlimmste Sachen, die beleidigen und das ist so, okay, es rutscht in die Allgemeinheit und in den Städten findet es statt.
Also wie gesagt, ich will auf gar keinen Fall irgendwas verharmlosen. Ich würde nur sagen, wenn man das wirklich genau soziologisch und so vergleicht, wie das in den 90er, Nullerjahren und jetzt ist, ich würde mich mal interessieren, wo die Unterschiede liegen, wie sich das verschoben hat, ob sich da was wiederholt, ob das eine andere Qualität ist, das weiß ich so gar nicht so genau. Aber ja klar, es gibt so eine Frust gegenüber Medienvertretern total. Also da bin ich immer froh, wenn ich auf AfD-Wahlveranstaltung oder so bin, dass ich eben eine schreibende Journalistin bin und nicht mit einer Kamera rumlaufe und eigentlich niemand groß sieht, was ich da mache. Und ich mache mir nicht unbedingt dann vielleicht Notizen, sondern nehme mit meinem Handy nur auf, was bei der Rede gesagt wird. Dann merkt es auch gar keiner, dass ich eine Journalistin bin.
Wie bewertest du eigentlich die Medienstrategie der AfD in Sachsen-Anhalt? Also auch zum Beispiel mit einer Person wie Aktivist Mann, den ich
das ist total krass.
Lange interviewt habe. Ich habe eine Geschichte mit Aktivist Mann, also ich kenne den.
Also das verstehe, erzähl mal.
Also ich habe ihn kennengelernt, wir haben einen großen Film gemacht über Corona und die Corona-Leugner-Szene und den Antisemitismus in dieser Szene. Und er war einer der Hauptfiguren neben dem Ketzer der Neuzeit, der jetzt evangelikaler Christ geworden ist. Und ich habe den, ich glaube, 2 Stunden interviewt. Da hat er gesagt, ich gebe den Interview, wenn ich es live streamen darf. Und ich so, kannst du machen. So, und dann hat er... Da hatte er noch nicht diese super aggressive Art. Und er hat natürlich kein Argument zu Ende führen können, weil die ja alle, du kannst es ja, du kannst dem widersprechen, einfach was der sagt. Und dann sagt er, ja, es ist aber so, ich glaube, dass es so ist. Ja. Und jetzt ist er aber offensichtlich wirklich ein rechter Medienberichterstatter, so ähnlich wie Schmidtkes Welt, also diese ganzen, dieser rechtsextreme rechte Kreis. Und offensichtlich wurde er bewusst eingesetzt von Sigmund als Medienstrategie.
Aber zumindest wurde das absolut akzeptiert, dass er da immer ständig bei allen Veranstaltungen dabei war und die alle live gestreamt hat. Und Ulrich Sigmund hat es auch in Podcasts verteidigt und hat gesagt, das sei ein ganz wunderbarer Mann, der eine tolle Arbeit macht oder so in die Richtung, glaube ich. Also das halte ich für aus Sicht, auch aus Sicht der AfD, für total dumm, weil der ja nun in seinem Auftreten, was man jetzt in einigen Videos auch gesehen hat, absolut abschreckend wirkt auf Menschen, die vielleicht überlegen, jetzt auch noch die AfD zu wählen oder so. Also ich halte es für, aber gut, das ist eben so die Frage, ne? Welchen Weg will die AfD in Deutschland gehen? Will die so einen Weg gehen wie die Partei von Giorgia Meloni in Italien, die sich dann doch vielleicht ein bisschen regierungsfähiger macht und koalitionsfähiger und sich von den extremen Randgestalten und Radikalen dann doch mal löst? Oder will sie den Weg mit diesen Leuten gehen?
Der Eindruck ist jetzt eher, dass...
Und will sie damit aber auch immer hinter quasi der Brandmauer oder in einer Unkoalierbarkeit, also will sie damit quasi regierungsunfähig bleiben? Also dass eine Partei, die wirklich den Weg mit diesen super radikalen Gestalten geht, jetzt wirklich auf Bundesebene dann so viel Zuspruch bekommt, dass sie absolute Mehrheit erreicht, also das halte ich im Moment noch für völlig ausgeschlossen. Eigentlich wahrscheinlich wäre wär es fast gefährlicher, wenn die AfD sich ein bisschen schicker machen würde und diese Leute ausgrenzen würde.
Würdest du sagen, dass Ulrich Sigmund rechtsextrem ist, wenn er eben mit solchen Medienberichterstattern wie Schmidtkes Welt, wirklich rechtsextremer YouTuber, engste NPD-Bezüge, sich mit ihm zeigt und auch sagt, auch wirklich öffentlich in dem Stream von Schmidt gesagt, so, dass der gute Arbeit leistet, dass es ein guter Mann ist. Also macht das ihn zu einem Rechtsextremen?
Nee, das macht ihn nicht zum Rechtsextremen, das macht ihn zu jemandem, der keine Angst hat vor Rechtsextremen oder der sich mit der Rechtsextremen halt hinstellt. Das macht ihn nicht... Ich weiß nicht, was macht jemand zum Rechtsextremen? Wahrscheinlich eigenes Rechtsextremes.
Es gibt ja
Gedankengut, oder?
Es gibt diesen tollen Spruch, den ich ja wirklich immer sehr treffend finde. So, setzt du dich an den Tisch mit 9 Rechtsextremen, sitzen da 10 Rechtsextreme.
Ja, weiß nicht. Also, wenn du dich als Journalist mit 9 Rechtsextremen an den Tisch setzt, dann bist du nicht der 10. Rechtsextreme.
Aber ich stelle meinen Tisch ein bisschen weg. Ja. Meinen Stuhl.
Ich weiß nicht, macht ihn nicht zum Rechtsextremen. Das macht ihm zu jemandem, der keine Angst vor Rechtsextremen hat und dem mit denen, die immer so runterredet, naja, komm, das sind gute Leute und naja, und meine Leute, die da bei der Heimattreuen Deutschen Jugend früher waren und das ist ja alles ewig her und die waren dann nur mal im Zeltlager und so, der das alles halt runterredet und der das irgendwie, der diese Unterstützung gerne mit in Kauf nimmt.
Till Schneider hatte 2 sehr auffällige...
Sag kurz, wer es ist.
Das ist der, also ein AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt, der Bildungs... Was sein Amt, was er bekleiden soll?
Er soll möglicherweise Bildungsminister oder Kulturminister werden, der ist so, gilt so als der, ja... Vordenker der AfD von Sachsen-Anhalt, keine Ahnung, oder der intellektuelle Kopf der AfD von Sachsen-Anhalt, der ist als Teil der deutschen Minderheit in Rumänien geboren und ist dann in Westdeutschland aufgewachsen und ja, ist jetzt in Sachsen-Anhalt.
Und der war bei meiner Kollegin Melanie Amann, unserer beider Kollegin Melanie Amann im Podcast, ist aufgestanden gegangen, hat sehr virales Reel produziert, hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Dieser Podcast wurde viel zitiert in anderen Medien. Und jetzt kürzlich war er bei unserem Kollegen Paul Ronsheimer und da hat er eine Russentasse gezeigt.
Genau, also zuerst muss man mal sagen, hat die NZZ darüber berichtet, dass diese Tasse, eine Tasse, nicht eine irgendeine Russentasse, eine Tasse der russischen Armee in seinem Büro steht und noch andere, ja, komische, merkwürdige Souvenirs mit Russlandbezug in einem sehr lesenswerten Porträt in der NZZ, aber so einem ganz ruhigen, lesenswerten Porträt. Und dann ist jedenfalls auch der Paul Ronsheimer hingefahren und hat es im Video eben nochmal gezeigt, ne? Diese Tasse der russischen Armee. Und dann hat den Till Schneider da auch da immer wieder dazu befragt, warum er denn diese Tasse habe.
Schadet es der AfD oder hilft es der AfD, wenn wir so, also das ist ja wirklich das...
Das ist ja immer die Frage, niemand weiß es, glaube ich. Also alle sagen, ein ganz großes Argument von Menschen, die über Politik reden, für alles Mögliche ist immer, das hilft der AfD. Und dieses hilft der AfD und dann sagen wieder andere, das Gegenteil hilft der AfD. Und so richtig weiß das aber, glaube ich, niemand.
Also es ist eine, also aus unserer beider Perspektive, die tatsächlich sehr ostdeutsch geprägt ist, habe ich so auch gedacht, naja, das passiert in einem Wahlkampf in einem Bundesland, dass er sich aufgrund seiner eigenen Geschichte den Slawen näher führt als den Amerikanern.
Und wenn der ist ja kein Ostdeutscher. Herr Tilschner,
ja, aber
der,
die Wählerinnen und Wähler sind ja aber Ostdeutsch. Und jetzt sehen die das, dass der so eine lustige Russen, mehr ist es ja nicht. Die sehen, der hat diese Russentasse. Und ich glaube, dass eher geschieht so.
Aber die müssen da, glaube ich, nicht unbedingt die Tasse von Herrn Tilschneider sehen, weil die AfD jetzt nicht gerade verbirgt im Wahlkampf, dass sie da für Diplomatie, wie das dann immer so heißt, oder für irgendwie einen anderen Umgang mit Russland ist, das, da müssen die jetzt nicht irgendein Video sehen mit irgendeiner Tasse, das macht die AfD schon klar, die wollen ja auch mehr Russischunterricht in den Schulen und irgendwie wieder irgendwelche Austauschprogramme mit Russland, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein total großes Geheimnis der AfD von Sachsen-Anhalt, was jetzt aufgedeckt wurde.
Jetzt abschließend will ich von dir nochmal wissen, warum lernen wir eigentlich als Journalisten und Journalisten so wenig aus diesen immer wieder stattfindenden Wahlkämpfen und aus der immer wieder gleich ungelenk gestalteten Berichterstattung. Also
unsere die Frage ist, was sollten wir lernen daraus? Also das ist, ja, was sollten wir lernen?
Also ich finde, lustig, dass du mir die Frage einfach...
Naja, du sagst, wir lernen so wenig, aber...
Weil ich ja selbst ausprobiert habe, weil es auch für mich als Journalist und als Format ungewöhnlich ist, in Deutschland unterwegs zu sein, diese Tatsache, mal nicht nur immer in die rechten Nester gucken, sondern einfach mal gucken, was in Sachsen-Anhalt noch so passiert und mit den Leuten reden. Also Beispiel Landfrauen bei mir. So,
das wurde jetzt aber viel gemacht. Man findet auch in den Mediatheken von der ARD und ZDF Reportagen mit Leuten aus Sachsen-Anhalt. Das wurde jetzt schon auch gemacht und ist teilweise auch echt interessant oder auch gibt es auch Texte, wo das gemacht wurde. Das ist ja halt die Frage, es geht ja jetzt auch nicht erstmal in erster Linie darum, dass wir Journalisten irgendwas lernen.
Doch.
Ja.
Ich finde schon, wir müssen auch noch was lernen. Also so, okay. Wir können, also
du meinst eigentlich, meinst du, wie sollen wir besser über sowas
berichten? Wie sollen wir besser werden, dass wir, also auch das, allein dieses...
Naja, es wäre ja erstmal schon mal gut, wenn wir halt immer, also auch Zwischenwahlen und so mehr aus der Fläche, wie es immer so heißt, berichtet wird, dass es immer mal Reportagen und Berichte aus allen möglichen Ecken von Deutschland, aus dem Alltagsleben gibt. Das würde, glaube ich, schon, dass man da nicht so total erstaunt irgendwie feststellt, wie Leute so drauf sind, weil jetzt eine Wahl stattfindet. Dass wir, dass sich vielleicht für das, was im Osten passiert, generell mehr interessiert wird, auch zwischen den Wahlen. Aber da habe ich eigentlich die Hoffnung aufgegeben.
Das machen wir einfach. Wir werden das machen. Ja, Wiebke, danke.
Ja, dann
sehen wir
bis
uns
Sonntag. Ne?
Ja, ich bin schon sehr gespannt.
Wir werden es schon gemeinsam alle überstehen.
Ich glaube, wir werden es überstehen, aber ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich bin auch so, es ist auch ein bisschen perfide, die Spannung, die ich da empfinde. Also es ist so eine Aufregung. Es ist vergleichbar für mich wie vor der ersten Trump-Wahl.
Und hast du vor der ersten Trump-Wahl geglaubt, dass Trump gewählt wird?
Ich war einer der wenigen, die gesagt haben, der wird gewählt. Weil ich nämlich kurz vorher, ich glaube insgesamt fast 7 oder 8 Wochen in den USA unterwegs war. Also immer mit Pausen dazwischen. Und auf fast alle, auf die ich getroffen, selbst im Herzen große Demokraten, Demokratinnen haben gesagt, ja, also ich habe gar keine Wahl, ich muss diesen Mann wählen.
Na, was glaubst du denn dann, was am Sonntag passiert?
41%. 41%.
Regierungsmehrheit oder nicht?
Das kann ich nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Was schlimm wird am Sonntag ist, wie die anderen Parteien reagieren werden, das weiß ich jetzt schon. Das wird wieder dieses, ja, wir haben verpasst. Wir hätten das und das und das früher machen sollen. Und jetzt da als Bürger, nicht als Journalist, ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Also ihr habt alle eine demokratische Aufgabe, inklusive AfD. Ihr habt auch eine demokratische Aufgabe, aber auch alle anderen Parteien haben diese. Und also weil ich das auch aus diesem Interview mit Sven Schulze, es kann nicht sein, dass ein Ministerpräsident im Jahr 2026 mir erzählt, naja, wir haben jetzt schon aber auch 10.000 Follower auf Instagram. Und das kann nicht sein. So, das kann nicht sein, dass dort kein Anfang 20-Jähriger zu sehen ist in dieser CDU-Landeszentrale, ich war abends da, kann sein, dass sie schon alle Urlaub hatten oder irgendwie nach Feierabend, dass da keine jungen Leute mit politisch mitgestalten. Und die sollen mir nicht erzählen, junge Leute interessieren sich nicht für Politik. Das stimmt nicht. Siehe die Linke. So, man kann junge Menschen für Politik begeistern und ich glaube...
In Sachsen-Anhalt aber schwer ist, es ist überaltertste Bundesland in Deutschland.
Völlig egal. Dann musst du halt mit den 3 Jugendlichen, die es gibt, arbeiten. So, ja. Und du musst eben deine Ansprache außerhalb des Wahlkampfs eben ändern. Du musst da, keine Ahnung, ich trage seit 3 Wochen den Landfrauenschlüsselanhänger, weil ich die einfach so cool fand. So, und wenn die das hinkriegen, wenn eine Gruppe von alten Frauen es schafft, mich zu begeistern für die Probleme, Nöte und Sorgen dieser älteren Frauen und ich den Schlüsselanhänger trage, dann schafft das auch eine CDU. oder eine SPD oder eine Linke oder die Grünen. Weil die AfD schafft es ja auch.
Ja, mal gucken. Wir reden am Sonntag dann
weiter. Wir reden am Sonntag.
Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.